Liebe Schwestern und Brüder, es gibt kleine Wunden. Das Kind, das gefallen ist, sich das Knie aufgeschlagen hat. Damit können wir Erwachsenen umgehen. Da fühlen wir uns hilfreich. Wir wissen, pusten und es wird wirklich wieder gut. Keine Gefahr für uns, keine Gefahr für das Kind. Aber es gibt auch große Wunden, tiefe, mit viel Blut, eklig, altgewordene, entzündende, schwärende Wunden, die stinken. Und man weiß nicht, was zu tun ist und ob man das wohl wird handeln können. Und ob der andere das wohl übersteht? Unsicherheit macht sich breit. Solch eine Wunde, eine große Wunde, ist sexueller Missbrauch. In den letzten Tagen habe ich von vielen Leuten gehört, das kann man ja echt nicht mehr hören. Das ist ja nicht mehr auszuhalten, irgendwann muss es doch mal gut sein. Opfer müssen es ihr Leben lang aushalten und können nicht einfach weggehen, wegschauen. Eine tiefe Wunde, lebensgefährlich und schwer zu behandeln. Alt geworden, weil so viel Zeit darüber gegangen ist und die Wunde nicht ordentlich behandelt werden konnte. Das stinkt zum Himmel. Und die drumherum werden unsicher. Wie soll ich mich verhalten? Wie kann ich das aushalten? Und wie kann ich helfen? Sexueller Missbrauch beeinträchtigt die körperliche Integrität eines Menschen. Die seelische Integrität, die persönliche Intimsphäre. Wer einmal nur erlebt hat, wie es ist, wenn jemand ins Haus einbricht und welch eine Verunsicherung das bringt. Wenn dann einer in meinen Intimbereich eindringt. Und wenn das in der Kirche geschieht, dann wird auch der Glaube in Mitleidenschaft gezogen, das Vertrauen in die Kirche und in Gott. Vor allem dann, wenn solcher Missbrauch durch Amtsträger geschieht, von denen wir gelernt haben in unserer katholischen Erziehung, dass sie für Gott stehen, für Gott handeln. Und dann handeln sie so, wie Gott niemals handeln würde. Das Thema verfolgt mich seit vielen Jahren. Ich habe bis im letzten Jahr therapeutisch gearbeitet und bin jetzt als Vorsitzende der Ordensobernkonferenz immer wieder mit diesem Thema beschäftigt. In diesem Rahmen ist mir etwas neu aufgegangen. Ich war im September bei einem Betroffenenkongress. Die Opfer, viele Opfer, möchten nicht gerne Opfer genannt werden, weil sie das klein und schwach macht. Manche möchten auch lieber Opfer genannt werden, weil das so schrecklich klingt. Und Betroffene auch ein bisschen harmloser vielleicht. Menschen sind da unterschiedlich. Jedenfalls, der Kongress war ein Betroffenenkongress. Mehr als 200 Betroffene von sexuellem Missbrauch. 2 Tage zusammen. Ich war eingeladen und durfte sehen, wie unglaublich stark manche Menschen sind, wie sie es geschafft haben, aus tiefster Verletzung zum Leben und zu einer ganz neuen Kraft zu finden. Aber ich habe auch Menschen gesehen, die dieses Geschehen kaputt gemacht hat. als Kinder, als Jugendliche nicht mehr ordentlich lernen konnten in der Schule, die deshalb keinen Beruf ergreifen konnten, wie er ihnen entsprochen hätte und auch ihren Fähigkeiten entsprochen hätte, aber sie hatten keinen Zugriff mehr darauf. Viele von ihnen sind verarmt, viele psychisch schwer krank geworden. Beides habe ich gesehen. Ich war da, weil wir als Ordensobernkonferenz netterweise als Unterstützerorganisation gelten. Das mag ich. Klar, so sieht man sich gerne. Wir unterstützen, wir helfen. Und das ist ja auch ein Bild von uns Ordensleuten. Und das ist eben an vielen Ecken auch eine Realität. Wir wollen helfen, wir wollen unterstützen. Und dann, zugleich, ist die Kirche eine Täterorganisation. Und in der Einladung zu diesem Kongress stand, wir werden uns zwar in einem kirchlichen Haus treffen, aber wir werden kreative Wege finden, mit den christlichen Symbolen in diesem Haus umzugehen. Ich habe mich gefragt, was mit mir passiert, wenn ich da so stehe, wie ich hier stehe. Bin ich dann ein christliches Symbol, mit dem man kreativ umgehen kann? Soll ich vielleicht in Zivil gehen, so dass niemand sieht, wo ich hingehöre? Ich habe mich entschieden, so zu gehen, erkennbar zu sein und hatte Mittel und Wege geplant, wenn das unerträglich wäre für jemanden, würde ich das ändern. Es war hart, als Tätervertreterin da zu sein. Die typische Frage war aber immer, wie heißen Sie? Von welcher Organisation kommen Sie und sind Sie auch eine Betroffene? Das ist eine Frage, die man sich gewöhnlich als dritte Frage nicht stellt. Auf diesem Kongress hat man es getan, weil man ja ein Stück unter sich war. Ich glaube, dass es kaum eine Frau gibt, die nicht irgendwas an Übergriffigkeit mal erlebt hat. Dennoch, eine Betroffene bin ich nicht und habe immer Nein gesagt. Aber mir ist in dieser Situation klar geworden, ich bin nicht nur eine Vertreterin einer Unterstützerorganisation, ich bin nicht nur eine Vertreterin einer Täterorganisation, sondern auch einer Organisation mit vielen, vielen Betroffenen. Das Thema des Missbrauchs an Ordensfrauen ist gerade ja medial sehr heftig präsent. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Die meisten von Ihnen werden keine Psychotherapeuten sein, werden keine Traumatherapie machen. Wie kann man unterstützen? Das Erste ist, glaube ich, achtsam sein. Achtsam sein auf Signale, die Menschen aussenden. Und, das habe ich gelernt, dass das ein Wunsch von vielen Betroffenen ist, Signale auszusenden, hier ist ein Platz für euch. Das ist eine Aufgabe auch für eine christliche Gemeinde. Das geht ganz einfach, durch eine entsprechende Fürbitte, dadurch, dass man das Thema einfach mal benennt. Das sind Signale. Aufmerksam zu sein auf Täterstrategien. Das ist nicht der fremde Mann, der aus dem Gebüsch springt. In den allerseltensten Fällen. Das wird vorbereitet. Ganz so, wie wir es gerade in der Lesung gehört haben. Das hat System. Das passiert mir nicht einfach. Und dann, deshalb habe ich diese etwas lange Lesung ausgesucht, den Mund aufmachen. Den Mund aufmachen, um Menschen zu unterstützen, vielleicht für Betroffene sprechen, vor allen Dingen dann, wenn diese unerträglichen Stammtischparolen kommen. muss es gut sein, die sollten doch mal langsam drüber sein. Und all diese Dinge, die man viel zu oft hören kann, auch in christlichen Gruppen. Und immer, also auch jetzt, davon ausgehen, dass wir nicht nur über die anderen sprechen, sondern dass Betroffene da sind, wo eine Gruppe ist. Jeder Fünfte, jeder Zehnte, Unterschiede zwischen Männern und Frauen, die Statistiken wissen es auch nicht so genau, weil das Dunkelfeld so groß ist. Immer davon ausgehen und Menschen ermutigen, Hilfe zu suchen, das ist kein Zeichen von Schwäche. Und dann kennen wir vielleicht einfach Betroffene. Auch die Mutter eines missbrauchten Kindes ist in einem abgeleiteten Sinn betroffen. Wie viele von uns sind in diesem Sinne mitbetroffen? Weil sie nicht wissen, wie es jetzt weitergeht. Weil der Ehepartner manche Dinge so komisch macht, dass ich sie gar nicht einordnen kann. Und dann bin nicht nur ich, sondern Sie alle, wenn Sie zur Kirche gehören, Vertreter einer Täterorganisation. Manche von uns haben sowas wie eine kollektive Scham. Wir schämen uns für das, was da Leute getan haben in unserer christlichen Kirche. Manche müssen unter einem Generalverdacht leiden. Und wir kommen in eine innere Verwirrung, so habe ich es bei diesem Betroffenenkongress erlebt, auf welcher Seite wir eigentlich stehen. Wir wollen doch Unterstützer sein und irgendwie sind wir mit betroffen und mit bei den Tätern, obwohl vielleicht haben wir doch gar nichts getan, sehr wahrscheinlich haben wir gar nichts getan, gar nichts. Vielleicht, wahrscheinlich, nicht sexuell missbraucht. Wenn wir ans Evangelium denken, dann geht das aber weiter. Bei euch soll es nicht so sein. Es geht um Fragen von Macht. Und Macht haben wir alle, nicht nur Priester, nicht nur Kleriker. Macht haben wir alle und da aufzupassen, wie gehe ich mit Macht um? Ich möchte noch einen Satz sagen, weil ich da so oft nachgefragt werde gerade. Der Missbrauch von Klerikern an Ordensfrauen. Ich weiß nicht, warum das gerade so spannend ist, dass es Ordensfrauen sind. Der Missbrauch von Klerikern an anderen Frauen oder anderen Männern, den finde ich genauso schlimm. Und den gibt es. Und wenn ich davon spreche, kommt ganz schnell, ja, die sind doch erwachsen. Ja. Die sind erwachsen. Und ich erkläre dann ein bisschen platt, aber ich glaube, so kann man es verstehen. Es passiert in einem Machtverhältnis. Und wenn da ein Machtverhältnis ist, dann ist das Missbrauch. Dann ist das etwas anderes, als wenn ich einen priesterlichen Kollegen habe und mit dem mein Verhältnis anfange. Das ist dann ein Zölibatsbruch, aber kein Missbrauch. Aber wenn mein Beichtvater, mein geistlicher Begleiter, wo ich in der schwächeren Position bin, er, der Mensch auf der helfenden Seite, muss die Beziehung schützen. Auf alle Fälle. Und damit sind wir bei einem zweiten Thema, dass ich nur ganz kurz anreißen möchte. Es gibt große Wunden und es gibt kleine Wunden und es gibt ganz tückische, ganz kleine. Ein Zeckenbiss kann doch nicht so schlimm sein. Doch kann man dran sterben. Machtmissbrauch in der Kirche, auch wenn er nicht sexuell sich ausdrückt. Machtmissbrauch, wo Leute manipuliert werden in ihrem geistlichen Leben, was auch eine Intimsphäre ist. Machtmissbrauch in der Kirche kann genauso tödlich enden. Geistlicher Missbrauch kann genauso im Suizid enden wie sexueller Missbrauch. Wo Kirche so handelt und wo Kirche das vertuscht, verrät sie das Evangelium. Und wir kommen in die Situation, gut zu entscheiden zwischen aushalten und Mund aufmachen. Zwischen mutig sein und geduldig sein. Kommunikation zerstört Macht. Wo es uns gelingt, zu kommunizieren, offen, transparent zu sein, wo es uns gelingt, auf Augenhöhe zu gehen und nicht einzuknicken vor vermeintlich Mächtigen, da wird Macht gebrochen. Fragen rund um den Missbrauch in der Kirche haben wir uns nicht ausgesucht. Es ist eine kollektive Fastenzeit, in die wir hineingestellt sind. Wir können nicht anders, als sie zu leben. Wir müssen durch diese Wüste, wir müssen durch diese Erfahrung des Beschädigtseins. Das ist was anderes als eine Wunde. Aber wir sind beschädigt durch das, was geschehen ist. Wenn wir diese Fastenzeit annehmen, dann kann sie uns zum Segen werden, dass wir wieder mehr das Evangelium leben. Ich möchte Sie einladen, wenn Sie können und mögen, dass wir aufstehen und uns stellen, unserer Situation als Unterstützerinnen und Unterstützer, als Vertreterinnen und Vertreter einer Täterorganisation und als in irgendeiner Weise vielleicht Betroffene. Dass wir uns dem stellen und uns von Gott her zusagen lassen. Ich bin bei dir in dieser Wüste und am Ende. Aber wirklich ganz am Ende wird es gut. Mögen Sie sich mit mir stellen. Gott, erbarm dich unser. Vergib, wo wir schuldig geworden sind. Heile, wo wir verwundet sind. Stärk uns, damit wir andere stärken, aufrichten und ermutigen können. Geh du mit uns durch diese Zeit.